Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, nach einer Woche Pause, weil ich unterwegs war, ist er wieder da, nämlich der Tennisprophet Andreas Durieux. Und wie hat er mir so schön geschrieben, er war sehr fleißig, er hat nichts versäumt. Servus Andi.
Servus lieber Freund. Ja, es ist ja so, dass einer deiner vielen Berufe dich nicht nur nach Monte Carlo führt, sondern angeblich auch vor Schüler manchmal. Und ich fühle mich wie ein gut vorbereiteter Schüler, weil ich habe fast alles gesehen, was man hat sehen können.
Ja. Na bitte, dann erzähl mir doch einiges über die Billie Jean King Cup Begegnung zwischen den USA und Österreich.
Ha. Das ist gut. Ha. Gut, ja. Siehst du da?
Ich habe nichts gesehen.
Natürlich hast du nichts gesehen. Das ist A, der Spielzeit geschuldet und B, der Tatsache, dass es auch nirgends übertragen wurde, außer auf der ÖTV-Seite. Und jetzt hast du mich am linken Fuß erwischt. Natürlich war das ganz klar, da habe ich auch nicht viel gesehen. Hat mich auch aufgrund des Spielstands nicht so brennend interessiert wie alle anderen Begegnungen. Ich kann immerhin aufwarten mit Slowakei gegen Italien, wo man in Bratislava, wo ich schon überlegt habe, hinzufahren. Ich habe mir gedacht, ich muss dir Parole bieten, weil du warst in Monte Carlo, da wäre Bratislava ja eine schöne Destination auch gewesen. Aber schlechter Scherz beiseite. Dann habe ich natürlich die Deutschen aus nächster Nähe gesehen. Du warst vielleicht sogar dort,
das Nein. weiß ich nicht. Nein. Ich war da schon in München am Quali-Wochenende, was gut war, weil der Dominik schon trainiert hat und weil ich dann auch, wenn ich in Monte Carlo, dann mag ich nicht noch weiter nach Stuttgart fahren, ist dann doch wieder mindestens 2 Stunden. Also ich war nicht dort, aber ich habe natürlich gutiert, dass die Deutschen das mit 3-1 gewonnen haben. Eh klar.
Ja, ja. Naja, eh klar ist nicht so klar. Ich habe das auf Tennis Channel Deutschland alles beobachtet. Es war eine äußerst amateurhafte Übertragung, aber das Wesentliche hat man mitbekommen. Und ich muss sagen, die Frau Niemeyer da fantastisch, ja.
Warum amateurhaft? Entschuldige, warum amateurhaft?
War doch ein bisschen, also es wurde kommentiert von einer Dame, die ich noch nie gehört und gesehen habe, und mit dem Herrn Kaas Junior, den wir alle besser kennen. Die saßen aber nicht einmal nebeneinander, sondern es wirkte so wie bei uns, dass man skypte. Und das ist dann doch ein bisschen der Tonqualität nicht so zuträglich und auch nicht der Harmonie der Kommentatoren, wenn die nicht nebeneinander sitzen und sich Zeichen geben können. Aber egal, also wollen wir das nicht runterreden. Schön war, dass es zu sehen war, und schön war auch, dass es da wirklich, also dieses Match von der Niemeyer gegen wen schnell? Ich glaube
Beatrice Haddad-Meier.
Genau. Das war ein wirklich gutes Spiel, auch wie sie es zu Ende gebracht hat, weil ja da sehr viel auf dem Spiel stand, im wahrsten Sinn des Wortes. Also Gratulation, und dass dann die Fritzham da noch eins drauflegt und schon vorzeitig die Entscheidung herbeiführt, muss man sagen, wunderbar. Also hätte ich so nicht damit gerechnet.
Ja, so, und zwar mit 1 und 0, die Annalena gegen Laura Pigossi. Ja, Deutschland qualifiziert sich also mit diesem 3-1, wie es dann letztlich war, für das Finalturnier, von dem man, soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht weiß, wo stattfinden soll. Im letzten Jahr haben sie es ja nach Glasgow gegeben, schlauerweise, 2 Tage nachdem in Fort Worth die WTA-Finals zu Ende gegangen sind. Schauen wir mal, dass es in diesem Jahr besser wird. So, aber...
Ich muss ja mal jetzt den Spieß umdrehen, weil du warst als einer der wenigen von uns allen, die wir da dir lauschen, tatsächlich in Monte Carlo. Ja. Wie war's?
Naja, die Stadt hat mich nicht abgeholt, weil, das habe ich aber eh schon im Daily mit dem Anchorman besprochen, das ist mir zu viel Beton und zu viel, ich muss jetzt zwingend an Ferrari fahren und ich brauche jetzt eine große Yacht und da rennen halt dann Hanseln wie ich herum, denen das wurscht ist, das sind wenige. Es rennen mehr Hanseln herum, die das auch alles gerne hätten. Und es rennen halt die noch wenigeren Hanseln herum, die sich's leisten können. Also die Stadt brauche ich nicht. Da gefallen mir die umliegenden Orte. Nizza hat mir jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Nicht, dass ich alles gesehen hätte von Nizza, aber ein bisschen was. Monton, wo ich gewohnt habe, hat mir sehr gut gefallen. So, bis mit Ausnahme des Verkehrs am Strand. Das Turnier selbst finde ich fantastisch, wenn ich das sagen darf. Das Turnier, das atmet so ein bisschen so richtig ja, Tradition aus. Das, beim Fußball geht es uns auf die Nerven, diese ganzen Traditionsvereinsanbeter. Aber beim Tennis, also ich finde das Turnier in Monte Carlo, meine Premiere und Bucketlist abgehakt, gefällt mir sehr, sehr gut.
Mhm, ja, na, es hat einen speziellen Charme. Also ich habe das früher, ich habe das wesentlich jünger als du noch genießen dürfen, auch x-mal. Ich habe gerade nachgedacht, so ein bisschen in der Nostalgie, darum auch danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe einmal durch das Journalistenturnier gewonnen.
Ja, ich weiß, ich weiß.
Mich schon. Das war im Jahr, als der Horst Kroff, ich glaube 89 muss gewesen, also unfassbar lang her, der Horst Kroff hat den Eggesi besiegt in der Runde 2, den es nicht wirklich sehr gefreut hat. Und ist dann, glaube ich, irgendwann am Boris gescheitert oder täusche ich mich, bring einiges durcheinander, mag sein. Jedenfalls kann ich mich auch an die Jahre natürlich mit dem Tom erinnern, natürlich aber auch mit dem Mancini, als der Mancini den Boris Becker im Finale besiegt hat. Ich glaube, der Mancini war es und das war ja auch eine sehr, sehr knappe Geschichte. Und ja, ansonsten Monte Carlo immer schön, immer. Also mir gefällt allein diese Anlage so fantastisch gut. Ja. Es ist sehr klein, aber dieses Terrassenartige, man sieht es eh wunderschön auch im Fernsehen. Das ist live noch einmal ein anderes Erlebnis, da gebe ich dir völlig recht. Ist es nicht inzwischen so packed, dass man sich gar nicht mehr rühren kann?
Naja, das ja. Ich habe auf meiner Akkreditierung dann gesehen, also ich hab gar nicht danach Ausschau gehalten, aber auf meiner Akkreditierung eben gesehen, dass ich auch Zugang zu diesem VIP-Village habe. Was mir das gekauft hätte, weiß ich nicht. Also vielleicht hat man da auch ein Bundle gebraucht, dass man was zum Essen kriegt. Aber was es mir wirklich gekauft hat, war, dass man eben auf diesen Court des Princes von oben drauf schauen kann oder Court des Princes, wie auch immer. Jedenfalls sehr gut, weil die Sitzplätze auf diesem zweitgrößten Stadion immer voll waren. Egal wer gespielt hat, da gab es dieses wunderbare Match zwischen Sonego und Hugo Humbert. Oder Humbert, ja. Und dass der Sonego eben gewonnen hat. Und das ist ja das Erstaunliche für mich gewesen, dass der Monte Carlo Country Club liegt ja in Frankreich, geografisch gesehen, aber die Italiener haben ein Heimspiel gehabt, wie es Ärger gar nicht hätte sein können. Vor allen Dingen auch Sonego, dann wissen wir ja von Nini 2019 dort gewonnen, im Finale gegen Lajovic davor, aber den Rafa geschlagen. Und das ist schon lässig. Also die Stimmung war super, das Terrassenartige, was du sagst, großartig, oben die Trainingsplätze, ja. Wo du wirklich relativ nah dran bist.
Hautnah kann man dabei sein, ja. Möchte ich ein heißes Thema aufgreifen, das müssen wir besprechen. Bitte. Ich werde es ein bisschen forsch und ordinär, wie ich bin, einleiten, weil es ist ein Thema, an dem sich die Scheister geiden, und zwar diese Kontroverse zwischen Zverev und seinem aus seinen familiären Wurzeln nicht ganz entfernten Medvedev-Kontrahenten. Wie hast du das alles miterlebt und auf wessen Seite stehst du oder sitzt du?
Also ich sitze und stehe grundsätzlich immer auf der Seite von Medvedev, egal gegen wen und warum auch überhaupt. Nur habe ich das nicht miterlebt, weil ich zu diesem Zeitpunkt, als die beiden gespielt haben, bin ich im Auto gesessen und bin über den San Bernardino gefahren mit Sommerreifen, wie man es halt macht, am 10. April oder am 12. April, keine Ahnung wann das war. Nur war nicht zu rechnen mit der geschlossenen Schneedecke. Also das hat mich ein kleines bisschen mehr meine Konzentration in Anspruch genommen. Ich habe es mir dann nacherzählen lassen und aber heute war der Sascha ja bei einer Pressekonferenz in München und das kann ich vielleicht, ich spüle es ganz kurz ein, da ist er auch darauf angesprochen worden, auf die ganze Geschichte und vielleicht reden wir dann drüber.
Ja, er hat auch gesagt, dass ich nicht derjenige bin, der sowas sagen sollte. Ich finde, dass ich schon jemand bin, der sowas sagen kann, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine Toilettenpause zu meinem Advantage irgendwie ausgenutzt. Ich habe noch nie irgendwie nur unnötiges Medical Time auch genommen. Ich gewinne und verliere mit Tennis. Da bin ich schon jemand, der sehr stolz drauf ist. Klar, ich mache mal Schläger kaputt. Ich hatte auch so solche Thematiken mal, aber ich finde, dass ich jemand bin, der mit Tennis gewinnt und verliert. Ne? Und zu dem Match, ich glaube, und generell zu ihm, zu unseren vorigen Partien, ich glaube, dass Leute sich ihre eigene Meinung machen sollten und ich mehr dazu auch nicht sagen kann. Deswegen ja, wenn er mit mir sprechen will, dann kann er mit mir sehr gerne sprechen. Ich habe damit kein Problem. Aber ich finde, dass Leute sich eine eigene Meinung bilden sollten und das war's.
Na, warum bin ich auf der Seite von Medvedev? Weil der Mischa Zverev auch gesagt hat, eigentlich hat der Medvedev nichts gemacht, was nicht im Regelbuch stehen würde. Er ist ja bei dieser Pause dann, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber bei der Pause rechtzeitig zurückgekommen. Bei der Aktion mit dem Netzpfosten haben angeblich alle gelacht, Schiedsrichter und Zverev inklusive. Und der Zverev muss einfach das Spiel zumachen. Das hat er heute auch gesagt in der Pressekonferenz. Naja, wenn er normal und Hochform ist, gewinnt das 4-3. Hat er nicht. Und das Schöne an Medvedev, und deswegen bin ich immer auf seiner Seite, ist ja, dass er sich dann hinsetzt, einen Tag später in der Pressekonferenz und schon weiß, na, manchmal bin ich schon ein bisschen ein Kasperl, unangenehm für meinen Gegner, aber er weiß das eben, er reflektiert das eben. Und ich glaube, es ist ihm dann vielleicht im Nachhinein betrachtet auch ein bisschen unangenehm, dass er auch so garstig ist zu seinem Coach. Und wenn ich manchmal die Facebook-Kommentare durchlese bei Tennisnet unter den Artikeln, dann denke ich mir, was für Kleingeister, ja, Medvedev, so ein Trottel und der spinnt, der hat nichts im Kopf. Medvedev ist der schlaueste Spieler neben Djokovic, der, was die Pressekonferenzen angeht. Und deswegen, ich mag ihn einfach. Was soll ich dir sagen? Und das Zverev muss es einfach gewinnen und das dann als Ausrede zu benutzen, schwach.
Ja, ja. Also ich sehe es fast genauso. Es ist natürlich schon eines, ist schon dieses Kasperlhafte und so. Und auch das Publikum vor Ort, die waren ja alle nicht ohne Grund im Lager des Zverev dort. Ja. Ja. Wofür es eigentlich keine logische Erklärung gibt, weil man kann sagen, okay, Franzose, Italiener, okay, Monegasse auf dem Doppelfinale, das wir vielleicht noch besprechen werden müssen. Aber ansonsten, okay, und das ist schon sowas mit, weißt du, dieser Aspekt, der damals schon war in diesem US Open Finale, und dieses dauernde, das Publikum ein bisschen mehr auch reizen, als es nötig ist. Wobei er recht hatte mit allem. Er hat ja nichts, er hat ja nur gefragt um die Ballmarke und wurde schon ausgepfiffen. Also Das ist schon ein vorauseilender Ruf. Und da bin ich wieder bei ihm. Das finde ich auch okay. Zu sagen, Leute, also zum Schiedsrichter, sorry, ich setz mich, ich stehe nicht auf und spiele weiter, bevor es da nicht ruhig ist. Weil das ist mein gutes Recht. Also, und dann halt wieder die Leute so ein bisschen mitzubringen. Durch sich zu steigern, das dürfte ein Aspekt sein, den er wiederum braucht. Ne?
Ja, und da damals dieses angesprochene US Open Finale, da war es ja dann so, dass das Publikum, das hat er gewonnen in diesem Finale gegen Nadal. Das Finale hat er nicht gewonnen, aber das Publikum war dann schon zumindest, sagen wir mal, 50-50 geteilt am Ende. Da ist ja alles gut geworden und umso passender, dass es dann 2 Jahre später war, glaube ich, gewonnen hat.
Solche Regelverschärfungen, ich nämlich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das sein wirst, ich nehme das einmal schon vorweg. Aber es ist dann schon, was ein bisschen diese Winning-Ackle-Geschichte Richtung Brad Gilbert, den anderen ein bisschen provozieren, wobei er das ja nicht gemacht hat. Er hat ja den Zverev nicht provoziert. Ne? Also insofern muss man sagen, wieder selber schuld, Sascha, dass er sich von sowas rausbringen hat lassen. Ne?
Nein, provoziert hat der Kyrgios zum Beispiel den Tsitsipas letztes Jahr in Wimbledon, das ist provozieren, weil das ist ja direkt gegen den Gegner gegangen. Und der Medvedev hat einfach ja, wieder mal seinen Frust abgebaut, den er gehabt hat. Und die Partie darf er nicht gewinnen, aber er wollte sie dann, glaube ich, am Ende doch gewinnen, weil das, was er auch am nächsten Tag gesagt hat, in der PK dann nach der Niederlage gegen Rune, von wegen, naja, also das Zverev tut immer so, als ob wir die besten Freunde wären, das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich schon interessant gefunden, weil ich dachte das auch, dass die gute Buddies sind. Ja. Aber sind sie offenbar nicht.
Ich habe mir dann auch das angehört, was er, das finde ich sehr gescheit, was er gesagt hat, dann auch direkt nach dem Spiel der Medvedev dort, dass er gesagt hat, er versteht das sogar in der ersten Emotion, weil keiner freut sich, wenn er so verliert und wenn dann ein bisschen was man da und dorthin interpretieren kann, passiert ist, dann versteht er das sogar. Und das habe ich schon auch ganz gut gefunden. Natürlich kann man das als Sieger leicht sagen. Was mir wiederum einmal aufgefallen ist, jetzt auch bei diesem Finale, ist halt dann immer Regen hin, Regen her, diese kürzere Erholungszeit eines der beiden Kontrahenten, der dann am nächsten Tag, der dann dort vielleicht, ich will nicht sagen, nicht mehr stehen kann, was mich gewundert hat, weil der Rune ja aber die weniger hatte und die zwei davon im Spaziergang eigentlich erledigt hat, bis in dieses Finale, aber es war halt dann, wie es war. Und da weiß ich nicht, ob wir schon so weit vorgehen sollen, aber das hat er ja für mich vergeben in einer Art und Weise, die also ganz gegen diese Coolness spricht, die er vermeintlich beim Semifinale so cool eben verkörpert hat, wo er dann noch drauf schreibt, mental und sich freut und wie schön er das nicht gedreht hätte gegen den Sinner. Aber da, das war ganz schwach von ihm, finde ich, bei 1-4. Auch wieder diese kleinkindlichen Wutausbrüche, dieses Doppelbreakbälle jetzt nicht gemacht zu haben. Ja, dafür 4-1 ist ja nichts passiert. Und der andere wiederum, das glaube ich nämlich, das ist mir auch aufgefallen, wenn man genau geschaut hat, für den Rublev war es schon vorbei. Der hat dort dann gematscht und der hat sich hingesetzt, mit nichts mehr gerechnet, war irgendwo vielleicht entspannter dadurch und dann passiert ihm das, dass der ihm das sozusagen noch einmal zurückschenkt, so habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, wie du es jetzt beurteilst und wie viel du gesehen hast, weil du ja auch in München jetzt schon zugange bist.
Na, ich habe eigentlich alles gesehen bis auf die letzten drei Games, weil es hat sich gerade so ergeben, da hat nämlich die Pressekonferenz von Dominik angefahren, gerade. Und ich habe dann das im Livescore so ein bisschen mitverfolgt und dem Kollegen, ich glaube, von der deutschen Presseagentur über die Schulter geschaut. Der hat nämlich seinen Laptop mitgehabt und da hat man das Spiel gesehen. Ja, mir ist nur dieser eine Aspekt auffällig, weil es nicht das erste Mal so ist, dass der Rune echt körperlich nicht gut beieinander ist. Ja? Weil das ist nicht das erste Mal, dass ihm das passiert, dass er fest wird. Natürlich kann das auch nervliche Gründe haben, aber einfach auch Anfang dritter Satz schon. Ja, natürlich führt er 4-1, aber auch da hat er schon ein paar Mal so gepumpt, wo ich mir gedacht habe, okay, ja, du hast gestern länger gespielt, aber du bist 19 Jahre alt.
Ja.
Das müsste besser sein. Ja, das ist natürlich, mit Nadal darf man das nie vergleichen, aber mit vergleichbar mit Tsitsipas mit 19 oder Zverev mit 19 oder Dominik mit 19, glaube ich, wäre das nicht passiert. Wobei der natürlich besser spielt als die drei genannten mit 19, das finde ich schon.
Ja. Also ich fand, spielerisch war es nichts, finde ich, von beiden nicht. Da stand zu viel auf dem Spiel und das war irgendwie. Aber weißt du, was schon für mich ein Aspekt ist, der natürlich fürchterlich lauert in jedem von uns. Und zwar glaube ich, dass bewusst oder unbewusst beim Herrn Rune oder Rune vielmehr dieser Memory-Effekt kam von dieser Australian Open-Partie gegen denselben Menschen 5-2, weißt, geführt. Ja. Dann in diesem Match-Tiebreak, wo er auch vorne war, und dann verliert er es noch irgendwie. Und dass sich sowas vielleicht, wenn man sich darauf nicht einstellt, dass einen das dann überholt mit all den Emotionen, die dort sind, das kann ich mir schon auch vorstellen. Obwohl ich bei dir bin, weil die Salztabletten hat er sich ja nicht spaßhalber geben lassen, dass das sicherlich konditionell nicht mehr alles vorhanden war. Und da muss ich sagen, das verstehe ich auch nicht, weil der kam ausgeruht, der hat ja nichts gespielt vorher. Ich glaube, er war verletzt, hat sich vorbereitet, hat, wie gesagt, einfache Partien gehabt, eine weniger als der andere und geht dann sowas von ein. Ja. Und da war natürlich dann auch die Ungeduld zu sehen und da war es vorbei mit dieser vermeintlichen mentalen Überlegenheit und Souveränität, aber völlig.
Ja, gut, er hat ja gestern Abend, aber das hast du gemeint, glaube ich, gestern Abend musste natürlich schon länger, viel länger gegen den Sinner auf dem Platz stehen und das war ja auch keine einfache Partie. Das hat er nervlich wieder gut gemacht. Aus meiner Sicht. Also gestern Abend, Samstagabend, das war beeindruckend.
Genau. Also das ist für mich die größte Diskrepanz gewesen, nämlich das nicht durchzuziehen und auch nicht ruhig zu bleiben, weil durch diese gerade wieder, Wutausbrüche mache ich halt nicht das Doppelbreak. Ist ja nichts passiert. Ich habe 4-1, Freunde, ist halt 4-2. Mein Gott, aber dann sozusagen auch immer diesen Rush und die Ungeduld und mit jedem verschlagenen Ball noch mehr dieser Fluchtmechanismen und den kindlichen Muster, die ihn da einholen und nach Fluchen und was weiß ich, also das war dann schon wieder nicht notwendig. Aber das ist, man kann ihm das ankreiden oder auch nicht, bei dem Rublev muss man es auch vergönnen.
Wollte ich gerade sagen, ja, genau.
Weil er schon länger darauf wartet und der hat im Gegensatz dazu halt relativ ruhiger gespielt, war er auch nicht, hat man gesehen, die ganze Partie, aber ja, so ist es halt.
Ja, also ich bin ja mittlerweile, ich wechsle nicht so schnell die Lager, aber ich finde den Rublev super, weil wenn man so ein bisschen auf sozialen Medien der ATP folgt, dann muss man sagen, wenn irgendwo aufgerufen wird, irgendeinen Scheiß zu machen, ist der Rublev garantiert dabei. Egal, ob es irgendein Quiz ist, wo er sich blamiert, ob es darum geht, mit Dimitrov irgendwas zu machen, mit alten Schlägern zu spielen. Also Rublev ist immer dabei, scheint ein wirklich, wirklich netter Kerl zu sein und ich habe schon irgendwie gehofft gewissermaßen, dass der Rune das gewinnt, aber mit Rublev ist überhaupt nichts verkehrt, weil ja, der vom Spiel her immer noch halt sehr, sehr viel Prügelei, wobei gegen einen Fritz hat er einen Stopp gespielt, weil man gedacht hat, mit der Vorhand, okay, der war jetzt sehr, sehr fein. Das war relativ zum Anfang. Und auch die Art und Weise, dass es gegen Fritz gewonnen hat, natürlich auch gut. Den Fritz erwarten wir in München, den Rune auch. Da bin ich mal gespannt, ob der, ich hoffe, dass er wirklich kommt, weil der hat ja letztes Jahr hier gewonnen.
Mhm. München ist ja sensationell besetzt. Also ich
meine, ja, ist nicht so gut. Ist nicht
Wissenheit ehrt das Turnier und adelt es, aber wer da noch wohl kommt, das ist
ja. Naja, so gut ist es dann natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz geworden, weil der Berrettini sich ja leider verletzt hat. Der hätte das Turnier schon sehr geziert, aber klar, Rune 1, Fritz 2 und Zverev 3 ist für ein 250er Turnier aller Ehren wert. Hm. Muss man natürlich sagen, dass Rublev in Banja Luka spielt und Djokovic auch aus naheliegenden Gründen, also auch Banja Luka ist nicht übel besetzt.
Ja. Was sprach, du hast ja wiederum den besseren Einblick, weil du ihn gesehen hast, vielleicht in Monte Carlo und jetzt in München.
Ja.
Was ist dein Eindruck von dieser jungen Partnerschaft mit dem Herrn Ibrahim Zadeh, wo viele sagen, der hat so eine Türlsteher-Optik zumindest?
Na, also ich wollte heute mit ihm sprechen, mit dem Benny. Wir haben uns auf morgen verschoben, weil das Training von Dominik dann doch länger gedauert hat. Heute hat er trainiert mit dem Struffi am Nachmittag und hat danach auch noch ein paar Bälle geschlagen. Und pass auf, ich habe den Dominik gefragt, ich habe ihn in Monte Carlo gesehen nach seiner ersten Partie gegen Gasquet und da habe ich ihn gefragt, naja, was erwartet er sich vom Match gegen Rune? Und dann hat er gegen Rune gespielt, 2-4 verloren und heute habe ich ihn gefragt und da hören wir jetzt ganz kurz die Antwort an, wie das denn war, das Match gegen Rune?
Ja, das Match war vor allem der zweite Satz war echt in Ordnung. Er hat jetzt auch richtig gut weitergespielt, einen Top-Spieler nach dem anderen geschlagen. Und im ersten Satz habe ich schon, würde ich sagen, ein bisschen zu viel Respekt gezeigt, beziehungsweise habe ich mich nicht gut an sein Tempo gewöhnt, weil er spielt schon speziell. Er steigt manche Punkte komplett drauf, retourniert früh, spielt richtig schnell, dann spielt er wieder Punkte von weit hinten, läuft, singt rein. Also ich habe nie wirklich gewusst, was kommt. Speziell im ersten Satz, wo er alles viel genommen hat, wo er das Spiel schnell gemacht hat, da habe ich Probleme gehabt, dass ich da dagegen halt. Und das war im zweiten Satz definitiv besser. Und ja, ich hoffe, dass jetzt wieder viel mehr Matches gegen solche Leute kommen.
Ja, das Bemerkenswerte, aber Andi war, und das hat er auch jetzt schon in einem Interview mit der Bild, glaube ich, gesagt, der Dominik, dass er sich, du hast das ja immer angemahnt, ich habe es zumindest vorgeschlagen, also ganz offenbar hat sich der Dominik doch dazu entschlossen, Hilfe zu holen, externe Hilfe, auch von einem, ja, hat es nicht wörtlich gesagt, Mentalcoach, aber wahrscheinlich war es einer. Und das hat mich dann schon überrascht. Das hat der Moritz, glaube ich, auch in einem Interview mit Standard gesagt. Und der Dominik hat es heute noch reiteriert, wie wir Franzosen sagen. Also offenbar ist da schon eine Notwendigkeit erkannt worden und dementsprechend hat er gehandelt.
Naja, wobei, wenn ich das richtig interpretiere, also ich habe es nur aus der Zeitung entnommen, dann hat er das ja eigentlich verleumdet lange Zeit. Und jetzt arbeitet er eben nicht mehr, weil er ja gesagt hat, und das ist diese Aussage, die mich am meisten gewundert hat, er braucht keinen Mentaltrainer, weil am Platz ist er ja auch allein. Natürlich, am Platz brauchst du da keinen Masseur, da nimmst du da keinen Tenniscoach mit. Ich meine, Trainer, wenn ich schon Trainer habe für jeden Bereich und dann sowas sagt. Aber gut, das hat mich halt besonders fast amüsiert, möchte ich sagen. Aber ich glaube ja nicht, dass er aktuell mit einem arbeitet, oder?
Nein, aktuell nicht.
Also er hat zwischendurch so mal versucht und dann stand aber, das dürfte jemand gewesen sein, der nicht so tennisaffin war, weil ja zwischen den Zeilen auch da ganz klar hervorging, dass es ihm mehr privat geholfen hätte als in seiner Rolle als Sportler, wo er es aber braucht.
Ne? Ja, so wird das auch interpretiert, also das Interview, das da im Standard unser lieber Freund Lukas Zara geführt hat. Ja, das stimmt natürlich. Ja, Dominik ist da, spielt gegen Constant Letienne. Das S spricht man nicht aus, bitte. Habe ich heute gelernt von unserem lieben Kollegen Alexi Menüsch. Zweite Runde könnte Hüßler sein. Ist jetzt keine schlechte Auslosung, weil der Hüßler hat mich zwar überzeugt beim Davis Cup in Trier gegen Deutschland, Aber seitdem hat er auch nicht so wahnsinnig viel getroffen. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, noch auf der Anlage, den Hüßler.
Ich als Durialx darf das sagen, der Herr Lestien, ja?
Ja.
Der Herr Hallis,
ja,
nicht, da hat es geheißen dann Ellis sozusagen, wie who the fuck is Ellis?
Ja.
Und Kommentator, aber wurscht, man weiß, wer gemeint war. Und wer war der Dritte, du hast es gerade gesagt, auch noch ein Franzose.
Noch ein Franzosen, fällt mir jetzt nicht so richtig ein, aber es ist ja wurscht.
Da werden die wenigsten wissen, wen du gemeint hast. Du hast so schön gesagt, Humbert.
Ah, ja.
Und der Herr Humbert.
Der Humbert.
Damit jeder weiß, wer gemeint
ist. Ja, der Herr Humbert könnte übrigens der erste Gegner und damit der Zweitrundengegner von Zverev sein. Und selbst jüngere Sportfreunde werden sich daran erinnern, dass Zverev in Halle, da natürlich auf Rasen, gegen Zverev gewonnen hat.
Da muss man aufpassen, eben, das ist ein gefährdster Hund. Das hat auch der Herr Mischer gesagt, der ja jetzt wieder auf Sky mitkommentieren darf. Gott sei Dank, muss ich sagen.
Weil ja, Mischer ist super.
Nichts gegen die Herren, wie sie dort heißen, aber heute habe ich immer wieder Dinge gehört, die so ganz falsch waren. Also zum Beispiel vermeint der Kommentator dort den Thomas Johansson gesehen zu haben, der natürlich nicht dort war, weil er ja, also er war es definitiv nicht. Und dann noch ein paar so Sachen, wo ich mich gewundert habe, aber ist wurscht, ja. Kann passieren. Hinhauen kann man immer leicht, nicht? Auf die Leute. Ja.
Jo. So, gut. Wir machen eine Pause und dann küren wir unsere Mitarbeiter der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Tja, du hast es schon angesprochen, man kommt nicht an einem österreichischen Linkshänder vorbei. Vielleicht kommen wir vorbei, vielleicht schlängeln wir uns irgendwie vorbei, aber erwähnen müssen wir ihn schon, glaube ich. Bitte.
Ja, also Longline oder Cross passierballmäßig kommt man schwer vorbei. Nicht nur wir, sondern auch der Rest der Weltklasse. Aber das ist ja fast in so einem hauchdünnen Faden. Ja, abgesehen davon, dass man vorher sagen muss, wenn das den beiden unabhängig voneinander, wer erklärt hätte. Also erstens einmal, dass die zusammenspielen, zweitens einmal, dass die Wildcard kriegen, drittens einmal, dass sie dann dort ins Finale kommen und viertens, dass sie zwei Matchspiele haben werden. Die hätten, glaube ich, beide gesagt, wo seid ihr angreinfreund? Im Vorhinein. Ne? Und dass es dann leider dieses Märchen nicht ganz zu Ende ging, das ist, ich weiß nicht, ob man es Pech oder Glück nennen kann, auf jeden Fall. Sehr, sehr schade, sagen wir es einmal so. Daher, Sam Weisborn ist mir schon ein Begriff, ja. Das ist der Sohn eines Tennislehrers aus Wien, der immer so ein bisschen probiert hat und eigentlich seit zwei, drei Jahren nur noch Doppel spielt und dort eine zweite Geige. Er war schon mal Top 100. Ich glaube, jetzt ist es wieder geworden durch diesen, ich glaube, sogar um 70 herum in der Doppelweltrang, ein Wahnsinn. Aber von dem Partner habe ich überhaupt ja noch nie was gehört. Nur habe ich mitbekommen, eben über den einen oder die zwei Leute von Sky, die vor Ort waren, dass der dort ja hofiert wurde, als wäre er jetzt der Weltmeister persönlich, weil er natürlich ein Monegasse ist. Nicht?
Ja, also ich habe den öfter schon mal gelesen, den Namen, und ich habe mich halt gefragt, ne, also Romain Arniodo, wenn man ihn so ausspricht, ich habe mir gefragt, naja, ich schaue mir das Doppeltableau an und denke mir, naja, Miedler und Erler, Euder waren in Marrakesch gerade im Finale, gut, das hilft natürlich wenig, aber haben Acapulco gewonnen, aber kommen jetzt schon wieder nicht in dieses Tausender rein, weil eben so viele Einzelspieler Doppel spielen und weil es eben diese Wildcard gegeben hat, Weisborn. Und dann schlagen die, Weisborn und Arniodo, schlagen auf dem Weg ins Finale, unter anderem Ram Salisbury, für die läuft es heuer nicht so wahnsinnig gut, aber trotzdem muss man erst einmal schlagen. Im Halbfinale dann, ich habe Kevin Kravitz selten so angefressen gesehen, wie nach diesem Halbfinale. Also schlagen sie Kravitz-Pütz, werde ich den Kevin vielleicht auch ansprechen drauf, vielleicht auch nicht, wenn er da jetzt nach München kommt, da sind sie an eins gesetzt, der Tim und er. Und das ist aller Ehren wert, bemerkenswert halt, aber man muss natürlich sagen, solche Geschichten schreibt nur das Doppel.
Mhm. Ja, und ich hoffe, dass es kein One-Hit-Wonder bleibt.
Ja, ist auch schon wurscht, der ist 31, ja. Gönnen wir ihm dieses fantastische One-Hit-Wonder, wer weiß, wie oft die zwei noch zusammenspielen.
Ja, das auch, nicht? Und das ist ja dann auch, wie oft kommen die noch rein in so ein Turnier, geschweige denn ein 500er.
Naja, das ist natürlich völlig klar.
Aber, also, haben wir jetzt beide denselben?
Nein, ich habe einen anderen.
Ah, du hast einen anderen, okay. Weil ich habe auch noch überlegt, ob ich nicht nehme, wer ist mal positiv auf. Na, der Misolic war es nicht. Nein, der Herr Neukries, das ist nämlich der frühe Doppelpartner von wer sich genau auskennt. Das sind ja gute Haberer, beide 31. Der Max Neukries wird da auch wenig sagen, aber doch, der ist jetzt mit 31 über so Umwege wie Challenger, leider hat er verloren heute oder gestern im Semifinale irgendwo in Mexiko bei einem Challenger. Also er hat noch keinen Titel, aber er steht jetzt das beste Ranking, glaube 100, 180 herum, was mich sehr, sehr freut und was aber auch zeigt, auch natürlich für den Weißborn zeigt, dass wenn man da hartnäckig dabei bleibt, irgendwann einmal kommen so Dinge, wofür es sich dann gelohnt hat, das ganze Leben zu rackern.
Absolutely yes. Und das Schöne für den Max Neukries ist, dass er durch dieses Ranking jetzt natürlich die Chance hat, bei den French Open Quali zu spielen. Und was war's mal? Vielleicht gewinnt er ein oder zwei Runden. Mein Mitarbeiter der Woche ist selbstverständlich Fürst Albert von Monaco, weil ich habe selten einen Adeligen. Ich schaue Adeligen grundsätzlich selten zu. Vielleicht führen sie sich immer so auf. Aber wie der heute mitgegangen ist, an diesem Sonntag im Doppelfinale, mit eben jenem Romain Arnaudot, das war begeisternd, möchte ich sagen. Auch Charles Leclerc und Pierre Gasly waren dort am Start, aber gerade der Fürst Albert, das war königlich oder fürstlich mit anzuschauen und deshalb ist er, der in welcher Disziplin einmal bei Olympischen Spielen gestartet ist, Andi?
Bob.
Das ist richtig. Und in welcher olympischen Disziplin ist Costa Cordalis gestartet?
Ja, genau. Also er war mal einer jener, also er war nicht der ehemalige Minister, der Anschober, also der Anschieber war er nicht. Aber er war natürlich einer jener, die da hineingehupft waren. Und das war sozusagen eine Marktlücke, jemals bei Olympia teilnehmen zu können. Und das hat er gut gemacht.
Ja, aber jetzt die nächste Frage. Costa Cordalis war auch bei Olympia. In welcher Sportart?
Naja, Singen.
Ja, richtig. Das ist nicht ganz richtig. Er war als Langläufer. Ich weiß aber nicht, welche Olympischen Spiele es waren. Aber da ist er für Griechenland im klassischen Stil über 15 Kilometer, glaube ich, bin mir eigentlich ziemlich sicher, an den Start gegangen. Wahnsinn.
Ja, das sind so Hubert Hohenlohes.
Genau. Hubertus von Hohenlohe.
Ja, ich glaube, der wird jetzt bald 70 und wird seine 100. Olympischen Spiele in Angriff nehmen. Mit für irgendeine Nation, sehr wurscht.
Mexiko, immer für Mexiko. Und ich glaube, er war sogar auch jetzt in Courchevel bei den Weltmeisterschaften dabei. Das werden wir recherchieren, bis nächste Woche.
Eddie der Igel, es lebe Eddie der Igel.
Den hat es wirklich gegeben.
Und Gerhard Schönbacher, wenn das nicht sogar Steirer ist, war immer Letzter bei der Tour de France.
Das stimmt. Und kannst du dich, wenn wir schon über das Skispringen reden, an Steve Collins erinnern?
Ah, nicht persönlich. Ja. Ich kenne einen anderen Collins, der Schlagzeuger, von der dann eine Solokarriere hinlegte. Ja?
Das muss uns reichen zum Ausstieg.
Ja.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.